Guten Morgen. Wir sind in den Sendschreiben. Mir ist letzten Sonntag ein Satz riesengroß vorgekommen. Der war zwar in der gleichen Schriftgröße geschrieben wie alle anderen, aber für mich erschien er riesig. Und das war der Satz: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir galoppieren jetzt nicht durch dieses Sendschreiben. Ich komme heute nicht zum zweiten Brief. Ich bleibe bei dem ersten. Und ja, da geht's ums Ohr. Ich habe mich dann so mit dem Ohr beschäftigt, habe eine Doku angeschaut über das Ohr, wie es funktioniert. Ich hatte das bestimmt mal in der Schule, hatte aber alles wieder vergessen. Es ist so faszinierend, wie das Ohr funktioniert. Da begegnen dir Wörter wie Amboss, Steigbügel, Hammer, Schnecke, Reize, Schallwellen und so weiter. Ich fand das mega spannend. Und dann einfach so zu lesen, ja, was willst du Gott sagen? Ja, du hast dieses Kunstwerk uns gleich zweimal an den Kopf gegeben. Jeder hat es, ich sehe es. Ja, und wir haben dieses Kunstwerk vor allem zum Hören bekommen. Und doch kann es sein, dass man Ohren hat und doch nicht hört. Vielleicht hat man die Ohren verstopft, vielleicht hat man solche Kopfhörer auf und hat seinen eigenen Kanal eingestellt, sodass man den anderen nicht hört. Was ich öfters mal zu Hause erlebe, ja, das Gehörte geht so rein und wieder gleich raus. So wie wenn das so ein Rohr wäre, von links nach rechts. Ist ja nicht. Oder wenn man krank ist. Es gibt natürlich Schwerhörigkeit, da ist das Hören eingeschränkt. Es gibt Tinnitus, da überschattet ein Geräusch, praktisch das Gehörte, bis hin zur Taubheit, zur völligen. Es gibt sogar, habe ich gelesen, eine Seelentaubheit. Das fand ich total interessant eigentlich so vom Krankheitsbild. Also die Personen, die Krankheit haben, sie hören das gesprochene Wort, aber diese Schallwellen, die werden dann in falsche Signale, also die Signale werden nicht mehr übersetzt. Das heißt, sie können den Inhalt gar nicht verstehen. Also sie hören, aber es wird nicht übersetzt. Es ist wie wenn jemand zu mir was auf Chinesisch sagt. Ich höre es, aber keine Ahnung, was der sagt. Oder selbst wenn man gesund ist, kann man Ohren haben und doch nichts hören. Ich war letzte Woche bei einem Hörtest und ja gut, da war so eine Tabelle und ich habe nur in diesem Spektrum habe ich was gehört. Dann habe ich gesehen, ja, da wäre ja gar keine Tabelle, wenn ich ein paar vielleicht dann noch mehr hören als ich. Oder wir saßen im Garten, paar so in meinem Alter, ein bisschen älter, paar Jüngere, halb so alte wie wir. Und plötzlich sagen die Jungen so um die 20, oh, ich halte nicht mehr aus, das Geräusch. Und wir so, hä, welches Geräusch? Ja, dieses Geräusch, ja, und wir so, hören wir nicht. Ja, dann war es ein Maulwurfsschreck vom Nachbar. Der hat das Ding aufgestellt, ist noch älter als wir, 20 Jahre. Der hat es erst recht nicht mehr gehört, die Frequenz. Und dann ist meine Schwester rüber, hat gesagt, würden Sie das bitte abschalten, unsere jungen Leute, die halten es nicht mehr aus, weil die hören das. Und das war, fand ich total faszinierend, so, hä, ich höre das nicht, sehr komisch. Ja. Und also wir stellen fest, man kann hören, Man hat die Fähigkeit eigentlich zu hören, aber man hört doch nicht. Und dieses Hören in den Sendschreiben, das kommt 7-mal vor, diese 7 Sendschreiben. Und in jedem Brief lesen wir diesen Vers, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist offensichtlich wichtig. Und Caro hat das in ihrer ersten Predigt über die Sendschreiben in der Einleitung gesagt. Die Zahl 7, das hat eine Bedeutung. Das ist für uns alle. Ja, die Sendschreiben sind für uns alle. Es ist wichtig, dass wir hören. Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht nur diese eine, sondern den Gemeinden. Wir wissen ja, diese Schriftrolle wurde an alle Gemeinden weitergegeben. Und eins ist auch klar, wir merken das, es geht ja nicht um uns, um diese Schallwellen. Es geht ja nicht um diese Akustik, ob wir jetzt diese Frequenz hören oder nicht. Es geht nicht nur um Speichern von Informationen, sondern es geht darum, dass wir die Worte hören, dass wir sie verarbeiten, dass wir sie verinnerlichen, dass wir sie ja verstoffwechseln, damit es eine Auswirkung in unserem Leben hat. Vorher waren ein paar Gebete in die Richtung, lass uns hören, damit es mit uns was macht, ja. Und die neueren Übersetzungen, die steigen da schon eher drauf ein. Da steht nämlich nicht, wer ein Ohr hat, sondern wer hören will. Ja, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. In einer anderen Übersetzung steht, wer bereit ist zu hören. In Sprüche 20, Vers 12, da lesen wir, das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Also Gottes Geschenk an uns Menschen sind diese Ohren, die hören können. Und er geht sogar noch weiter. Wir lesen in Jesaja 50, Vers 4. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr weckt uns morgen für morgen unser Ohr. Und in Psalm 40, Vers 7, da geht es sogar noch tiefer. Ohren hast du mir gegraben. Finde ich cool. Ohren hat er mir gegraben. Ohren hat er mir gegeben. Also Gott ist nicht nur ein Gott, der uns sieht, sondern auch ein Gott, der uns hört und uns wiederum ein Gehör gegeben hat, um ihn zu hören. Von Gottes Seite sind eigentlich alle, ist eigentlich alles Paletti, oder? Er hat uns alles gegeben, alle Voraussetzungen. Und jetzt sind wir am Zug. Was sind denn unsere Voraussetzungen zum Hören? Ja, wir haben diese Ohren. Es geht, wir haben es gerade gelesen schon, es geht um die Bereitschaft, wer bereit ist zu hören. Bist du bereit, den Heiligen Geist anzuhören? Bist du bereit, diese geistliche Wahrheit zu erkennen? Denn er ist der Geist der Wahrheit. Darf er, wie gerade eben schon gehört, darf er in dein Leben reinsprechen und sagen, wo es lang geht? Wirst du seine Ermahnungen befolgen? Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Da geht's nämlich weiter im Jesaja 50. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen und ich bin nicht zurückgewichen. Und im Hebräer noch einmal zu dem, was gesagt ist, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie bei jener Verbitterung. Eine andere Übersetzung, verstockt euer Herz nicht. Also wir können hören, aber wir können widerspenstig sein. Wir können so ein riesen Stoppschild davor machen. Wir können uns verweigern. Wir können das Hören verweigern. Also es geht um unseren Willen. Ein deutsches Sprichwort habe ich gefunden, da heißt es, bei tauben Ohren ist jede Predigt verloren. Und das Pendant dazu in Sprüche, oder wahrscheinlich andersrum, hör dir die Mahnung erst gar nicht an, mein Sohn, wenn du doch von der Lehre abweichen willst. Also quasi Perlen vor die Säue werfen. Wenn er sowieso nicht hören will, dann braucht das eigentlich auch wirklich gar nicht zu hören. Dann ist es umsonst, dann ist jede Predigt verloren für einen, der nicht willig ist. Ist sinnlos. Und wieder einmal geht's ums Herz. Es geht um unser Herz, es ist die Schaltzentrale von unserem Leben. Und irgendwie fand ich es so cool, ich habe dieses Wortspiel gesehen im Internet, dieses Ohr, das eingebettet ist in das Herz, Heart, diese zwei Ohren, wenn man sie zusammenklebt, ergibt es ein Herz, also mir gefällt sowas halt. Auf jeden Fall, es geht ums Herz, diese Ohren des Herzens, diese Herzensohren, ja, die zu spitzen. Denn wenn wir Gottes Reden nicht hören wollen, dann kommt auch sein Reden nicht an, dann hat es auch keine Auswirkungen in unserem Leben. Aber ganz anders, wenn wir wirklich Gott hören, dann wird es Auswirkungen haben. Ja, es verbindet sich, sein Reden verbindet sich mit unserem Herzen, mit unserem Willen. Dann wird das, was Tamara gesagt hat, ja, sein Wille wird mein Wille. Dann sage ich, ja, egal was hingeht, ich gehe da mit, weil wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Hat der Petrus gesagt, ja, wo sollen wir denn sonst hin? Ganz ehrlich, eigentlich haben wir keine Chance. Doch, wir haben die Chance, uns ganz abzuwenden, aber ganz ehrlich, auch keine Lösung. Ja, nee, wir gehen mit, wir liefern uns aus. Der Spurgeon hat gesagt, wir wissen nichts, es sei denn, der Heilige Geist lehrt uns. Und es sei denn, er spricht mehr zum Herzen als zum Ohr. Also es geht tiefer, dieses Hören, es muss tiefer gehen, es muss ankommen in unserem Herzen. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann geht es wie so einen roten Faden, das Hören durch die Bibel durch. Ja, das sind Adam und Eva, sie haben nicht gehört, sie haben nicht auf Gott gehört, trotz seiner Warnung, und haben doch gegessen. Da ist der Kain, Gott hat ihn gewarnt, die Sünde lauert vor der Tür, aber er hat doch seinen Bruder erschlagen. Da hat ihn der Neid zerfressen und er hat nicht auf Gott gehört. Da ist Noah, der hat auf Gott gehört. Er hat die Arche gebaut, vorher hat es noch nie geregnet. Er hat ihm vertraut, er hat drauf gehört. Da ist Abraham, er wurde von Gott gerufen, er hat seine Stimme gehört und ist gegangen, er hat alles verlassen. Da ist der gleiche Abraham, der hat die Verheißung bekommen, du wirst einen Sohn haben. Und er hat gehört und ihm geglaubt und Sarah hat Isaak geboren. Da ist dieser Mose, der hörte Gott im Dornbusch und ist zurück nach Ägypten. Und dieser Mose hat Gott geglaubt, als vor ihm das Meer war und hinter ihm kamen die Ägypter angerauscht. Und er hat Gott geglaubt und hat diesen Stab hochgehalten und das Meer hat sich geteilt. Er hat gehört. Und Gott sprach immer, immer wieder zu seinem Volk Israel, höre Israel, wieder und wieder und höre Israel, höre Israel. Und da gibt's dieses Gebet bei den Juden, ganz wichtiges Gebet, es gehört zu dem Morgen-, Mittags- und Abendgebet, Morgen-, Nacht- und Abend-, Nacht- und Morgengebet, so rum. Genau, das ist Teil dieses Schma Israel, ja, aus 5. Mose 6, Vers 4 bis 9, da heißt, höre Israel, Schma Israel, ja, das Schma, höre. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Höre Israel, ich bin dein Gott. Ich gebe dir diese Gebote. Und Gott spricht im Alten Testament weiter durch die Propheten zu den Königen und zum Volk und ruft immer und immer wieder zur Umkehr. Und da gab es Könige, die haben auf Gott gehört. Die meisten Könige haben nicht auf Gott gehört, gerade die im Nordreich. Keiner hat drauf gehört. Und dann sind sie auch untergegangen. Sie wurden deportiert, ja, nach Assyrien später. Das Südreich Juda wurde deportiert nach Babel, weil sie nicht gehört haben. Und Gott spricht durch die Sprichwörter, die Sprüche, also wenn man mal angefangen hat, regelmäßig die Sprüche zu lesen, das sind Schätze, das sind Goldnuggets drin, da musst du gar nicht viel graben. Ja, die liegen da, die, ja. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Immer wieder geht's auch in den Sprüchen. Höre, mein Sohn, auf die Mahnung. Höre, nimm an. Höre, sei willig, sei klug. Höre, höre, höre. Ja, es geht so richtig durch. Und dieser Vergleich in den Sprüchen ist immer so zwischen dem Tor, der Törichte, der Narr und dieser Weise. Wenn du das nächste machst. Und das Hauptmerkmal, der Unterschied ist, dieser Weise, der ist bereit zu hören, und dieser Törichte, der Narr, der ist nicht bereit zu hören. Der sagt, stopp, ich möchte gar nicht hören. Ja? In den Sprüchen wird eben dieser törichte Mensch beschrieben als einer, der nicht auf seine Worte hört. Er lässt sich nichts sagen, er nimmt keinen Rat an, er fragt auch nicht gerne um Rat. Er handelt unüberlegt. Er schiebt die Schuld auf andere, wenn bei ihm was schief geht. Er gibt anderen gerne Ratschläge, viele Ratschläge, obwohl sein eigenes Leben ungeordnet ist. Er ist ein zwanghafter Redner. Ein weiser Mensch dagegen wird beschrieben als einer, der hört. Wer weise ist, höre auf diese Sprichwörter und gewinne an Weisheit hinzu. Dieser lässt sich was sagen. Er ist belehrbar. Er ist dankbar über Menschen, die ihm ins Leben reinsprechen, ihm helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Er sucht den Rat bei anderen. Er ist bereit, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen und lernt daraus. Er ist dankbar für wohlgemeinte Ermahnung. Er sucht nach Gottes Willen. Hier nur mal ein paar Aspekte, das sich so durch die Sprichwörter durchzieht, wer dieser Weise und dieser Törichte ist. Für alle, die sich jetzt mehr so bei dem oder gedacht haben, ja, das betrifft ja mich, so, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung bei Gott, gerade als Kinder Gottes. Da ist Vergebung bereit, ja. Wir glauben an dieses Blut am Kreuz, das für uns vergossen ist, zur Reinigung, zur Heiligung, zur Wiederherstellung, zur Vergebung. Nur, ich komme da nachher noch drauf zu. Nicht, dass du da jetzt dauernd damit beschäftigt bist. Es gibt ein Happy End. Immer wieder neu. Dann geht's weiter, dieses Hören und Nichthören im Neuen Testament. Gott ruft durch Johannes der Täufer zur Buße auf. Ja, manche folgen dem Ruf, viele aber auch nicht. Jesus ermutigt immer wieder seine Zuhörer, auf Gottes Worte zu hören. Da kommt auch immer wieder, wer hören kann, der höre. Der höre, wer Ohren hat, der höre. Höre zu. Ja, sagt Jesus, glücklich sind alle, die das Wort Gottes hören und befolgen. Dann geht's weiter, die Jünger und die Apostel, sie hören auf die Stimme des Heiligen Geistes und lassen sich von ihm leiten. Ja, wir lesen das, Apostelgeschichte, eigentlich durch die ganzen Briefe durch, finden wir das Reden vom Geist Gottes und daraus lernen wir ja auch, das ist ja das, was wir auch studieren, wo wir uns auch ausstrecken und sagen, leite mich, ja. Im Hebräerbrief finden wir viele Beispiele von Leuten, die gehört haben. Der Heilige Geist ist ja selbst dieser Autor von den Worten, die wir hören. Und er verheißt Segen, wenn wir sie hören. In 2. Timotheus, da steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Also ihr Nutzen. Ja? Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns zur Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Aber auch nur, wenn wir da im Hinterkopf behalten. Wir haben die Herzensohren dafür. Wir wollen hören. Ja? Und wenn wir noch nicht hören wollen, dann wollen wir, dass wir hören wollen. Ja? Es geht halt immer da, wo wir gerade sind. Dann der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, das wird im Neuen Testament beschrieben. Römer 10, 17, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Also Hören ist ein Segen, wenn wir hören. Johannes schreibt gleich zu Beginn der Offenbarung, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Und eben dann kommen wir zu das Letzte, ist Jesus mahnt durch den Heiligen Geist die 7 Gemeinden und sagt, hört, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, die Frage ist, warum darf denn dieser Gott, ja, bei Schma Israel, warum darf er denn sagen, hört, macht dies, macht jenes, diese ganzen Gebote von den Israeliten, wenn er zu uns sagt, hör zu, hör, wieso darf er das? Wieso darf er uns zum Leben auffordern, also zum Hören auffordern? Wieso darf er sagen, wie Leben auszusehen hat? Und gleich zu Anfang von dem Schma Israel steht, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Ganz einfache Antwort, weil er Gott ist. Weil er der Schöpfer ist, er hat uns gemacht. Er darf das, er ist Autorität, also er hat die Autorität. So. Und klar gibt er jedem die freie Entscheidung, aber er darf sagen, wo es lang geht, weil am Ende, was lesen wir, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jede Lippe wird bekennen, du bist Herr, ob wir heute wollen oder nicht, es wird genauso kommen. Ja, warum soll ich denn auf Gott hören, warum sollte ich das tun? Weil er ein guter Gott ist. Das haben wir heute auch schon gehört. Er ist ein guter Gott, der mit uns redet und er möchte, dass wir zuhören. Er möchte das so sehr. Er ist nicht wie die Götter, die beschrieben werden in Jesaja. Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Mund und sprechen nicht. Nee, Gott ist ganz anders, er ist uns nah. Er will eine Beziehung zu dir und mir. Er hat sein Liebstes, sein Äußerstes gegeben, er hat seinen Sohn gegeben, damit wir Gemeinschaft mit diesem Vater im Himmel bekommen kann. Er hat die Brücke geschlagen, Jesus, er hat sein Blut gegeben. Ist uns das so bewusst? Er will uns, er will dich. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will, dass du diese Maria bist, die ihm zu Füßen sitzt, die gar nicht genug bekommt von ihm. Und da spielt natürlich wieder dieses Gottesbild eine Rolle. Welche Grundhaltung habe ich denn im Innersten, ganz im Innersten, diesem Vater gegenüber? Wie ist meine Beziehung zu ihm? Sehe ich ihn doch immer noch als strengen Befehlshaber? Oder habe ich Angst vor Strafe und deswegen verhalte ich mich ja, als guter Christ oder so? Ja? Oder ich versuche es ihm recht zu machen, damit er ja zufrieden ist irgendwie mit mir? Oder trete ich endlich ein in diese liebevolle Herzensbeziehung, wo ich sagen kann, wie es einfach aussieht? Er kennt mich ja eh, er kennt alle Synapsen im Gehirn, er kennt alle Herzensströme, er kennt mich ja eh durch und durch. Wieso sollte ich was vor ihm verbergen wollen? Herr, du kennst, deine Gedanken sind unzählige, heißt im Psalm 139. Du kennst mich durch und durch. Und dann glaube ich von ganzem Herzen, dass dieser Gott wirklich gut ist. Und weil er gut ist, will er auch das Beste für mich. Und er weiß, wie das geht. Wann sackt das endlich bei uns runter? Gottes Gebote sind gut für uns. Sie sind ein Segen. Dann ist natürlich die Frage, ja, was sind denn Gottes Gebote für uns? Hä, wir sind doch im neuen Bund. Was ist denn eigentlich sein Gebot? Was befiehlt er eigentlich dir? Was ist das Gebot von Jesus an dich? Genau. Genau. Wenn wir die Bibel lesen, ich habe jetzt seit Juli habe ich wieder neu angefangen mit einem blauen und roten Stift. Ich habe mir die Frage gestellt, was will Gott? Was ist sein Wille? Ich will nach seinem Willen suchen. Und immer, wo ich auf seinen Willen treffe oder was er tun wird, streiche ich blau an. Und alles, was mich betrifft, was soll ich denn machen? Was werde ich machen, wenn ich das so befolge? Das streiche ich rot an. Und das ist so unglaublich, wie man da Gottes Wille rausfindet. Also was da, und ich stoße eigentlich immer auf die gleichen Dinge. Nicht, du musst das und das tun und lese 100.000 Stunden dauernd und ja, strenge dich ja an. Ja, versuch ein guter Christ zu sein. Nee, ich lese da ganz andere Dinge. Ich lese da ganz viel von Liebe. Ihn lieben, mich lieben, andere lieben, die Wahrheit lieben. Ich soll ihn erkennen. Hat auch wieder voll mit dem Herz zu tun. Ich soll auf Gottes Güte vertrauen. Ich soll mich immer wieder neu ausrichten, Buße tun, umkehren. Ich erhalte Vergebung und spreche sie auch anderen zu. Ich bin immer bereit zu vergeben. Ich hasse das Böse, ich hasse die Sünde. Ich bin abhängig von meinem Vater und ich werde auch abhängig bleiben. Vom Vater, vom Sohn und von dem Heiligen Geist. Und er will mein Herz und ich halte an dem Bekenntnis fest. Eigentlich sind das so die Punkte, die bis jetzt so, ich bin ja noch nicht durch, aber die so sich durchziehen. Und genau Jesus spricht zu seinen Jüngern, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und da antwortete Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Und da sind wir wieder mitten in diesem ersten Sendschreiben drin, von letzter Woche. Können wir dieses Gebot von uns aus tun? Kannst du das? Niemals, never. Never ever, keiner von uns, ja, menschlich gesehen, niemals. Und deswegen ist dieser Aufruf in diesem Sendschreiben so, so wichtig, genau für uns heute hier. Gott weiß, wie wir diese erste Liebe brauchen, wir brauchen sie, ja, weil wir brauchen sie im Umgang miteinander. Das ist doch eigentlich die größte Herausforderung in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, wenn man sie ernst nimmt, wenn man das Gemeindeverständnis ernst nimmt, wie Gott Gemeinde sieht. Nicht nur 2 Stunden am Sonntag, geht ja schon irgendwie, wobei da kommen manche auch schon an die Grenzen, ja. Da stört der und der und das sind Hintergedanken vielleicht, wenn ich mit jemandem spreche. Ganz ehrlich, ist doch so. Und selbst wenn wir das nicht jemand anders aussprechen, die Gedanken hat doch jeder. Das ist doch das Herausfordernde an Gemeinschaft. Das fängt doch schon in der Ehe an, in der kleinsten Zelle in der Familie fängt doch das schon an. Das ist doch normal. Ja, wir müssen doch hier nicht so tun, als jeder ist irgendwie super, super, keine Ahnung, super. Ja. In der Gemeinde sind wir herausgefordert von der Andersartigkeit der Geschwister. Zu Hause wie auch hier. Das ist so. Man ist herausgefordert. Man wird konfrontiert mit Konflikten, mit Spannungen untereinander. Man ist herausgefordert, dann auch noch in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Man soll ja nicht mal flüchten. Das wäre ja so schön zu flüchten. Ja, aber das sollen wir eben nicht tun. Und da ist Bewegung drin. Und da brauchen wir diese Liebe. Ich brauche sie. Ich brauche sie täglich, diese Liebe. Zu Hause und auch hier mit euch. Ich brauche diese Liebe unbedingt, damit ich Gott näher kennenlerne, damit ich seine Annahme für mich auch annehme, damit ich sie schlucke. Endlich schlucke, Bärbel, du bist angenommen. Ja, ich glaube dir, ich bin angenommen. Und es befähigt mich, den anderen anzunehmen in seiner Andersartigkeit. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe, müssen wir auch nicht. Gute Botschaft, wir müssen den anderen nicht voll verstehen. Aber viele von uns waren auf dem Entscheidungsseminar und da war eine Entscheidung. Ich entscheide mich. Jetzt habe ich es vergessen. Was? Ich habe die Entscheidung getroffen für Konflikte, dass ich Konflikten nicht aus dem Weg gehe, denn sie helfen mir, den anderen besser zu verstehen. Ja? Wenn wir da durchgehen, wenn wir da uns entscheiden, trotz Konflikt, trotz Spannung, den anderen zu lieben, weil Gott mich liebt, dann liebe ich auch den anderen, dann ist es möglich. Dann ist es menschlich unmöglich, aber göttlich voll möglich, weil er hat's ja gemacht. Er hat mir das Gebot gegeben und es war krass. Ich hatte diese Woche ein Bild für unsere Gemeinde. Und zwar habe ich unsere Gemeinde gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr von Werbung, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, so, was waren das, Muskelschmerzen? Dann hast du so eine Frau gesehen und dann war das so ein roter Punkt und das hat dann so pulsiert, ja, dieser Schmerzpunkt, ja, diese an lauter Stellen vom Körper und dann hat sie da die Salbe aufgetragen und dann, oh, war gut. So, und dieses Bild, das habe ich so gesehen, diese Schmerzpunkte, diese Wundenpunkte in unserer Gemeinde, da einer, der hat so ausgestrahlt, ja, das waren wie so Wellen, da einer. Und krass war, wir als Gemeinde, wir haben das nicht gesehen. Die es betroffen haben, ja, die haben es gesehen, die erleben es ja. Diese Spannung waren vielleicht 2-3 Leute immer wieder, so immer an den Punkten. Aber in der geistlichen Welt, die haben alles gesehen. Die hatten Augen für diese ganzen Schmerzpunkte. Und das waren gleichzeitig auch diese Angriffspunkte für den Feind, wo er angreifen konnte. Und wir wissen, was, wenn eine Gemeinde von innen raus angegriffen wird in den Beziehungen, dann geht diese Kraft verloren. Aber wir haben als Gemeinde einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Es geht nicht darum, dass wir da Empfindlichkeiten gegeneinander irgendwie ausspielen oder noch weitergehen. Darum geht es gar nicht. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde und das dürfen wir nicht aus dem Blick lassen. Das ist unser Ziel. Ja, vielleicht wie Hannah und Simeon. Wir sehen, Gott hat was vor mit der Gemeinde und wir lassen doch das nicht zu, dass das weiter rumort. Was können wir dagegen tun? Jesus weiß, dass keiner von uns von sich aus da wirklich was tun kann. Wir sind diese Reben am Weinstock. Aber wo gehe ich hin mit meinem Scheitern, wenn ich da eben gerade mittendrin stecke? Wenn ich gerade Mangel habe, wenn ich verletzt wurde oder wenn ich jemand verletzt habe, das ist genauso eine Not. Ich gehe zu Jesus, er ist mein Hohepriester und ich glaube, ich bringe den Vers jede Predigt, aber der ist so, so wichtig aus dem Hebräer 4, 14 bis 16. Und am Ende heißt, lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Das ist so wunderbar. Rechtzeitig, was heißt das? Rechtzeitig heißt, es ist nicht zu spät. Ist es nicht gut? Auch wenn du vorher gemerkt hast, da steckt ganz schön viel nach in mir. Es ist nicht zu spät. Was heißt das für uns? Wir lassen es nicht weiter zu, dass zwischenmenschliche Krisen unsere Gemeinschaft angreift. Jeder Einzelne, und da muss jeder bei sich bleiben. Ich habe heute Morgen gelesen, wie Jesus zu Petrus gesagt hat, folge du mir nach. Und dann schaut der Petrus auf den Johannes und sagt, ja, und der. Und dann sagt Jesus, was geht dich der an? Folge du mir nach. Ja? Bleib bei dir, ich bleibe bei mir, du bleibst bei dir. Jeder Einzelne weigert sich, diese wunde Stelle zu hüten, den Eiter zu pflegen, ja. Noch mehr drin rumzubohren, vielleicht indem ich da andere mit reinnehme ja, und andere mit reinziehen. Nee, wir entscheiden uns für Gottes Willen. Wir spülen den Eiter weg, indem wir auf Gott hören. Wir entscheiden uns für diese Demut und wir lassen uns mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ich brauch's, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, wir haben diese Liebe. Wenn du in Jesus bist, wenn du diesen Heiligen Geist hast, dann hast du diese Liebe auch. Dann bist du von Gott absolut befähigt. Aber es geht um deinen Willen. Willst du oder willst du nicht? Es ist alles vorhanden. Und ich glaube, da ist heute der Ruf, höre. Wer ein Ohr hat, der hört, und zwar sein Ohr. Nicht, oh ja, Herr, super, das Ohr vom Nachbarn, genau, hoffentlich hat er das jetzt auch gehört. Mein Ohr. Mein Herzensohr soll es hören. Und das Coole ist, ich muss diese Liebe ja nicht mal von mir aus schaffen. Er hat sie mir ja schon gegeben. Ja, ich muss mein Herz nur hinstrecken und sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Da ist dieses Herz und ich bin verletzt und der geht mir so auf den Keks, der, und die ist bei der, also ich verstehe das nicht und der macht es so und so, das würde ich ja gar nicht so und so machen und der hat doch was gegen mich und der ganze Kram, ganz ehrlich, hey, wir werfen es vor den Thron und es ist vorhanden bei uns. Und wenn du es nicht ausgesprochen hast, dann hinterfrag dich. Jeder hat Gedanken irgendwo, ja, die nicht in Ordnung sind. Und Gottes Wort ist so krass. Jesus sagt, wenn du Dummkopf sagst deinen Nächsten, dann hast du ihn wie getötet, dann hast du getötet. Wie oft hast du schon, was weiß ich, deinen Partner beleidigt vielleicht oder deine Kinder dich oder vielleicht das gedacht? Ja, das ist Sünde, wir sollen Sünde hassen und ich rufe heute Morgen auf und das gilt genauso für mich. Ja, aber will ich das überhaupt wissen, wenn ich schon alles verletzt habe von euch? Ich weiß es gar nicht, aber es tut mir ja leid und ich bin da auch noch auf dem Weg. Aber eine andere Chance haben wir nicht, wohin sonst sollen wir gehen? Wir gehen zu ihm und lassen uns da lieben und dann können wir auch wieder andere lieben. Es ist seine Gnade, die spricht zu mir. Und es ist seine Gnade, die zur Umkehr aufruft, zum Umdenken aufruft. Und ich darf das selber immer wieder erleben und ich bin so dankbar darum. Und weil ich ihn liebe, deswegen höre ich immer wieder neu hin, was er mir zu sagen hat. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vater im Himmel, und da bin ich so dankbar, dass das steht, dass du ein Gott bist, der spricht, dass du sprechen wirst bis zum letzten Ende. Das lesen wir auch in der Offenbarung. Du rufst immer noch die Menschen zur Umkehr auf, auch wenn alles drunter und drüber geht. Und so ist es auch mit jedem Menschen, der dich noch nicht kennt. Da ist bis zur letzten Sekunde noch deine Gnade da. Ich danke dir für das Beispiel mit dem Schächer am Kreuz, der in letzter Minute noch ja, dich erkannt hat und wo du ihn mitgenommen hast ins Paradies. Ich danke dir, dass du der gute Gott bist. Und ich bete, dass es sich wirklich breit macht jetzt in unseren Herzen, dass wir nicht an deiner Güte zweifeln. Und ich bete, dass keine Rechthaberei mehr da Fuß fassen in unserer Gemeinde. Wir sagen, es soll zerschlagen werden, auch in den Ehen. Rechthaberei soll zerschlagen werden. Rechthaberei macht einsam und es geht absolut gegen deinen Willen. Wir beten, dass es an der Wurzel rauskommt und dass wir willigen Herzen sind. Und ich bete jetzt für die, die es ja jetzt geben, für Willigkeit. Ja, wir wollen dich hören. Wir wollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir danken dir, dass Umkehr möglich ist, dass das Kreuz für uns gilt, dass Heilung möglich ist, dass Reinigung möglich ist. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der vergibt, aber der auch weiterbringt, dass wir daraus lernen können, dass wir bereitwillig lernen und andere Wege einschlagen. Und ich danke dir, dass wir auch schon viele Krisen überwunden haben in unserer Gemeinde, in den Beziehungen. Ich danke dir, dass du der Sieger bist. Danke, dass Liebe über Hass siegt, über Unverständnis siegt. Herr, wir halten dich hoch und wir wissen, von uns aus können wir nichts tun, aber wir wollen diese Rebe sein an dem Weinstock, die Saft von dir bekommt, die immer wieder frisch ist, die einfach das machen kann, was du willst. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.